Sollte die Wohngebäudeversicherung Pflicht sein? Welche Versicherungen sind wichtig und was hat zum Teil schon den Ruin gekostet, weil einer nicht versichert war? Und ja, auf was musst du achten, wenn du als Vermieter den richtigen Versicherungsschutz suchst? All diese Fragen behandeln wir heute hier bei Immobilien Insights vom Schäfer mit unserem Gast Luke. Hi, Luke, willkommen.
Servus. Hi. Freue mich, hier sein zu dürfen und
Ja.
bin gespannt. Ist ja auch für mich eine Premiere, so Podcast.
Sehr gut. Ja, also wir kriegen das schon hin. Wir starten ganz sanft. Erzähl doch einfach mal, was dich befähigt, hier heute zu sitzen und über Versicherungen zu sprechen. Was du machst, wer du bist und genau.
Okay. Also, mein Name ist eigentlich Lukas Walder, aber niemand nennt mich so, sondern jeder sagt, das ist der Luke.
Okay,
Luke
Lukas.
Walder. Ja, vielen Dank. Nee, das macht nur meine Frau, wenn sie
Ah
gerade
ja.
nicht so amused über mich ist, wie irgendwas, was ich wieder vergessen habe oder so. Naja, auf jeden Fall, ich bin 37 Jahre, bin glücklich verheiratet, habe eine Tochter seit etwas mehr als einem Jahr, zwei Katzen, wohne in Holz bei Heusweiler bei Saarbrücken
Sehr cool.
und bin seit 2007 in der Finanzbranche, vornehmlich Versicherungsbranche, war 11 Jahre bei einer Gesellschaft tätig, in letzter Instanz dann als Geschäftsstellenleiter
Cool.
und habe schon über die Jahre immer oft und mehr mit dem Maklerdasein geliebäugelt, weil es halt viele Vorteile bietet. Habe aber nie wirklich jemanden kennengelernt, der das wirklich seriös und toll macht. Und habe dann jemanden kennengelernt, habe eine Anbindung an die DRB in Kaiserslautern. Wir haben auch in St. Ingbert, wo du ja auch
Genau,
warst,
richtig, ja.
unser Büro eröffnet im November letzten Jahres. Und ja, da gehöre ich quasi zu einem Team von 25 Leuten, bin aber seit jeher immer selbstständig gewesen. Ne? Und wie gesagt, außer Versicherungen kann ich eigentlich auch nichts, meiner Meinung nach. Das ist auch wirklich absurderweise ein leidenschaftliches Thema für mich. Es macht mir einfach irrsinnig viel Spaß.
Das, ja.
So haben wir uns ja letzten Endes auch kennengelernt. Auch über Instagram hast du mich ja irgendwann angeschrieben. Das
Genau,
fand ich sogar,
absolut.
ja, muss ich ja sagen, ist ja auch eine Ehre, wenn jemand, der selbst viel auf Instagram unterwegs ist oder auch einfach viel Auswahl hat, behaupte ich mal, an
Ja,
Menschen, dann auf
absolut.
jemanden zukommt und sagt, pass mal auf, sollen wir uns mal unterhalten, weil
Ja.
in unserer Branche ist es halt doch öfters so, dass viele Leute eher leider Gottes aufdringlich und nervig sind. Ich bin mit Sicherheit auch nervig, ja, um Gottes Willen, aber ich versuche so unaufdringlich wie möglich zu sein. So, was habe ich jetzt alles über mich erzählt? Also ich behaupte mal, dass ich, um auf die Frage zurückzukommen, dafür befähigt bin, ein bisschen was über Gebäude und Immobilien und so weiter zu sprechen. Nicht nur, weil ich selbst ein paar Einheiten in einem Mehrfamilienhaus, wo wir auch selbst drin wohnen, habe oder wir, meine Frau und ich, besitzen. Ja, ich mache halt seit jeher mehr Sachgeschäft als irgendwie Leben- und Krankenversicherung. Mache ich auch, aber bin dort mehr verwurzelt in dem Bereich. Habe auch viele Immobilieninvestoren als Kunden und Leute, die halt
Sehr
dort
gut.
ihr Altersvorsorge halt auch mit aufbauen, was auch eine schöne Sache ist, aber auch nicht für jeden passt. Und ja,
Hört
dadurch ist
sich.
es einfach so, dass ich relativ viel Erfahrung habe und bin auch in vielen Foren unterwegs, deutschlandweit, in Facebook, LinkedIn und so weiter und so fort und bilde mich da auch immer weiter und bin auch zertifizierter Experte in verschiedenen Bereichen, ja.
Sehr gut. Ja, also ich habe ja schon gelesen hier und da, dass die Kollegen dich so ein bisschen auf den Arm nehmen, weil du dafür bekannt bist, quasi die Versicherungsbedingungen zu studieren, also als Bettlektüre zu nutzen.
Ist leider wahr.
Also genau, ich glaube, das machen die wenigsten, wissen, was da überhaupt tatsächlich drinsteht oder bemängeln auch mal Dinge, die vielleicht nicht so gut sind. Und genau, ein Thema natürlich noch, du hast Makler vorhin gesagt, du hast auch ein schönes Posting dazu gemacht. Die Tage Makler und Makler, also ich bin ja auch Makler, genau, und du bist ja Makler für Versicherung. Das ist ja vor allem deswegen spannend, weil der Makler unterscheidet sich ja doch wesentlich vom Vermittler. Willst du da vielleicht noch in ein, zwei Sätzen erläutern, was die Besonderheit
Ja, also
ist?
er unterscheidet sich vom Vertreter.
Oder
Vermittler sind
Vertreter, ja,
beide, ne?
genau, ja.
Also ich sag mal, das ist sowas, womit ich auch immer jeden nerve. Ich sag auch immer jeden, pass auf, es ist nicht so, dass irgendwie Versicherungsvertreter oder Makler besser oder schlechterer Mensch ist.
Nee, nee, das auf
Ja,
keinen
ne? Es ist
Fall.
einfach nur, und ich bin halt ein Freund von Objektivität. Also wenn ich die Möglichkeit habe, einfach Sachverhalten mir anzuschauen und dann zu sagen, pass mal auf, lass mal die verkäuferische und emotionale Basis mal außen vor, sondern wir sagen jetzt einfach mal, schau doch mal, was im Paragraphen 59 Versicherungsvertragsgesetz steht und dort wird erklärt, was ist ein Versicherungsvertreter, was ist ein Versicherungsmakler und der Unterschied ist halt der, es gibt in Deutschland ungefähr mittlerweile so 140.000, 145.000 Versicherungsvermittler. So, also die Zahl ist über die Jahre, es ist viel, aber es ist über die Jahre rapide bergab gegangen. Also es gab da schon weit über 200.000 und jedes Jahr sind es ein paar Tausend, die auch aus Altersgründen einfach ausscheiden. Ja. Und weil auch, sag ich mal, die Hürden zum Glück immer höher werden, dass man überhaupt in der Branche arbeiten kann, was ich begrüße.
Sehr gut. Ja.
So, jetzt ist es so, dass von diesen 145.000 Vermittlern sind halt ungefähr 45.000 Makler und 100.000 sind halt in der Regel ein Firmenvertreter. Es gibt noch ein paar Vertreter, die auch zwei, drei Versicherungen vertreten, aber der Begriff Versicherungsvertreter bedeutet, er hat nun mal, so steht es in diesem Paragraphen drin, die Interessen des Versicherers zu wahren.
Ja,
so.
Genau.
Also der hat halt, sei es jetzt ein Arbeitgeber oder halt nun mal ein Produktpartner oder wie auch immer, so, der will natürlich auch für den Kunden das Beste, weil der bezahlt ja letzten Endes die Prämien, er bekommt seinen Anteil davon.
Klar.
Und es ist ja auch nicht so, dass der jetzt irgendwie was Böses im Sinn hat, nur die Möglichkeiten sind halt begrenzt. Ich weiß ja, wovon ich spreche, ich war ja selbst 11 Jahre lang in dieser Welt unterwegs und es ist ja auch nicht alles schlecht, was dort ist, um Gottes Willen. Aber als Makler dreht sich eigentlich dieses Rechtsverhältnis insofern, als dass ich halt nun mal von dem Auftraggeber, also vom Versicherungsnehmer, beauftragt werde, am Markt zu schauen, was am besten zu ihm passt.
Ja, so, genau.
Und natürlich ist es dann auch so, wenn denn mal irgendwie ein größerer Schaden sein sollte, dass die Wahrscheinlichkeit, behaupte ich mal, als Makler, der kein Rechtsverhältnis mit dem Versicherer hat, zumindest mal keinen Vertrag, in dem drinsteht, dass ich ausschließlich seine Produkte zu vermitteln habe, dass ich jetzt weniger Bauchschmerzen habe, vielleicht die Interessen meines Mandanten zu wahren, so wie es ja im Maklerauftrag auch geregelt ist.
Absolut,
Wohingegen der Vertreter halt nun mal sich vielleicht schon überlegen müsste, ob er jetzt bei einem größeren Schaden gegen seinen eigenen Arbeitgeber oder wie auch immer vorgeht.
Also schwieriges Thema.
Es ist ein schwieriges Thema. Letzten Endes ist es so, für die meisten Leute ist es so, du arbeitest doch für mehrere Versicherungen. Da sage ich immer, fast. Ich arbeite halt für keine Versicherung.
Quasi, genau.
Aber natürlich, wir können einfach viele, viele vermitteln. Ja. Also die meisten Versicherer bieten die Möglichkeit, entweder über ihre eigenen Agenturen abzuschließen oder halt sich über einen Makler betreuen zu lassen.
Sehr cool. Super, dann steigen wir gleich mal ein in die erste Frage. Ja, man hat ja unzählige Möglichkeiten, sich im Eigentum wohlzufühlen, weil weil man weiß, dass im Ernstfall alles versichert ist. Welche drei Versicherungen sind aus deiner Sicht mit dem Eigenheim unerlässlich?
Unerlässlich, ja. Also jetzt wird natürlich wahrscheinlich jeder erwarten, dass ich zuallererst mal sage, ja, die Gebäudeversicherung.
Absolut.
Ich meine, natürlich, klar, ist die auch wichtig, und aber zu der komme ich eigentlich erst an Punkt 2. Das erste ist eigentlich, wenn man generell eine Risikosituation von jedem betrachtet, ist immer erstmal die Frage, was kann ihn existenziell komplett vernichten, um es mal so aus, oder ruinieren. Und da steht eigentlich an erster Stelle erstmal die Frage, was ist mit der Haftung? Ja, also wenn ich privat unterwegs bin oder auch in Ausübung meines Gewerbes oder halt auch, wenn ich ein Haus besitze. Weil die Gefahr, die von dem Haus ausgeht, die ist ja nun mal da, wenn vielleicht sich draußen jemand ablegt, weil ich
noch gespreut habe. Ziegel fällt runter,
wobei dann halt auch immer noch der Versicherer mal prüfen muss, ob denn ein Verschulden da ist, ja oder nein.
Ja,
das ist nochmal so dann der nächste Schritt. Aber grundsätzlich ist es mal so, dass ich in Deutschland halt unbegrenzt hafte, wenn irgendwas, wofür ich schuld sein könnte oder wofür ich schuld bin, ein Schaden entsteht, der vielleicht in die Millionen geht, weil wenn sich da jemand nur mal einfach da ausrutscht und wird zum Pflegefall, dann sind wir halt bei Summen, die meistens höher sind, als eine Immobilie wert ist. So, es ist natürlich sehr, sehr selten der Fall und passiert zum Glück auch nicht oft, kann mich aber ruinieren. Aber ich soll zuallererst mal eine Haftpflichtversicherung haben und natürlich fängt es doch schon an, wo ich dann sagen muss, da sollte man schon auch ein bisschen Kompetenz haben, weil wohne ich jetzt in einem Einfamilienhaus, ist es in der Regel so, dass in einer privaten Haftpflicht das mitversichert gilt. Wenn ich jetzt aber eine Ölheizung habe, ist nicht unbedingt die Gewässerschadenhaftpflicht auch in meiner Privathaftpflicht drin. Das kann sein, muss aber nicht sein. Wenn ich eine Einliegerwohnung habe, habe ich eigentlich schon ein Zweifamilienhaus. Das kann sein, dass in den Bedingungen nur drinsteht, dass nur das Einfamilienhaus mitversichert ist. Also bin ich im schlimmsten Fall schon wieder nicht versichert. Wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn ich ein Gewerbe drin habe, ist es nochmal eine andere Geschichte. Also es gibt viele Möglichkeiten, die da schon wieder, wo man so denkt, ja gut, hab hier eine Haftpflicht. Fertig, ne? So einfach ist es halt nicht. Wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und von mir aus das gehört und habe aber mehrere Parteien vermietet, dann reicht meine private Haftpflicht in aller Regel nicht aus.
Ja, da braucht man dann die Eigentümerhaftpflicht
zum Beispiel. Da braucht man eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht idealerweise oder halt ja auch spezielle Produkte, also spezielle Privathaftpflicht, wo es dann doch mit drin ist und so weiter. Aber
so also Haftpflicht ist schon mal das Allerwichtigste.
Haftpflicht Basic. Ist das Wichtigste, genau.
Richtig. Die kostet ja auch, glaube ich, am wenigsten von allen. Ja, ne?
Also Haftpflichtversicherung irgendwas zwischen 60 und 120 Euro ist schon eine große.
Im Jahr.
Im Jahr, ne? Ja. Aber kommt es, ich meine, das,
ja, das, fünf, das fünf so, sollte man hinbekommen. Sowas, ja.
Ne? So. Sollte man auch, ja. Also das, wenn man darüber diskutieren muss, ob man das jetzt braucht oder nicht, dann bin ich der Falsche.
Ja.
Okay. Also so oder so, ob Häuslebesitzer oder nicht, Immobilien, eine Privathaftpflicht sollte man haben.
Ja.
Das zweite ist klar, die Gebäudeversicherung, da sprechen wir ja nachher wahrscheinlich noch ein bisschen genauer drüber. Mhm. Die wird ja auch vorgeschrieben von der Bank in aller Regel, dass zumindest mal eine Feuerversicherung da ist. Ne?
Richtig,
weil das ja das verheerendste Risiko sein kann, wobei man sagen muss, auch Wasserschäden könne in die.
Klar, wenn der oben ist, der Wasserschaden, und das ganze Haus läuft, dann.
Ja, kann auch existenziell gefährdend sein. Absolut. Und auch da, ich sag mal, die Banken sagen auch manchmal, sie will einfache Gebäudeversicherung.
Ganz normale Gebäude, genau. Ja.
Manchmal, je nach Lage, sagen sie auch, wir wollen elementar. Mhm. Gibt es auch. Ne?
Ja.
Und dann weiß man schon, okay,
das
wird schon einen Grund haben. Ne?
Richtig, ja.
Ja. Also eine Gebäudeversicherung. Und ich sag mal jetzt, wenn man wirklich den Kern auf das Thema, ich wohne in meinem Haus und welche drei Versicherungen stelle ich mir davor, dann ist es halt Haftpflicht, Gebäude und eine Hausratversicherung, weil das Inventar, das drin ist, dann auch abgesichert werden sollte, ne, gegen die gleichen Gefahren wie die Gebäudeversicherung und eventuell noch mehr.
Das sind so die Basic, ne, die man einfach haben soll, dass ich, gerade Hausrat ist, glaube ich, vor allem bei Mietern total unterschätzt. Das erlebe ich ganz oft bei meinen Mietern. Folgende Szenario ist ja im Prinzip, sagen wir mal, beim Nachbar oben ist jetzt ein Wasserschaden oder es brennt oben drüber und Feuerwehr löscht. Das Wasser läuft natürlich, bleibt ja nicht da stehen, sondern läuft ja auch durch meine Wohnung durch. Und dort werden dann meine Gegenstände beschädigt und dann kommt der große Punkt. Ne? Wer zahlt das jetzt? Und was sagst du dazu? Wer zahlt das?
Ja, es gibt wirklich immer wieder so die Situation, dass Mieter denken, ja, Moment, ich zahle das doch über die Nebenkosten mit.
Genau, die Gebäudeversicherung. Ne?
Die Gebäudeversicherung, quasi, ja. Genau. Also die Wände halt um mich rum. Aber wenn hier halt jetzt nur mal der Tisch mir gehört, warum sollte der Vermieter sich darum scheren? Ganz ehrlich, also das ist mein privater Besitz, der mir hier gehört. Es ist natürlich, gibt es auch so Abgrenzungsproblematik immer wieder mal. Was ist jetzt Hausrat, was ist Gebäude? Gerade wenn es wenn ich entweder selbst im Haus wohne und habe meine Hausratversicherung woanders als meine Gebäudeversicherung, kann das schon nervig werden.
Ja.
Also im Schadenfall, mir empfehlen es idealerweise beim gleichen versichert zu haben. Wenn ich Mieter bin, versuche ich jetzt nicht unbedingt rauszufinden, wo ist denn das Gebäude versichert und versichere dort auch meinen Hausrat.
Ja. Ne? Ja.
Aber das Problem ist ja, dass viele einfach denken, ich brauche das gar nicht, weil das bezahle ich schon. Nee, eben nicht. Und
richtig.
Also wenn du Mieter bist, dann solltest du eine Privathaftpflicht haben und auch eine Hausratversicherung. In der Privathaftpflichtversicherung sollten halt auch Mietsachschäden mitversichert sein.
Ja.
Das sind viele Dinge, die heutzutage in normalen Tarifen gang und gäbe sind.
Ja.
Aber es gibt ja auch viele, die haben einfach sehr alte Tarife oder kaufen mal irgendwo schnell das Billigste. Und genau das sind die Bereiche, wo halt auch gespart werden kann. Ne?
Absolut, ja. Ja, weil das ist wirklich das Thema, dass dann letztendlich der Tisch, wenn der dann beschädigt ist, oder die Möbel an sich, wenn keine Hausrat da ist, dann auch keiner für aufkommt. Ne?
Nö, und dann fängt oft der Streit an. Also ich hatte das gerade mit einer Kundin, die auch viel in Immobilien investieren, und da hat die mich auch angerufen und hat halt gesagt, ey, bei der ist jetzt, wir hatten einen Wasserschaden, und da ist dann halt auch die Couch jetzt zu Schaden gekommen, und die wollen jetzt, dass wir das bezahlen. Und sie hat mit ihrem Anwalt gesprochen und der sagt, das muss so sein. So, lass es dir mal schriftlich geben, weil auf welcher Basis kannst du denn jetzt was dafür? Wenn es so wäre, dass die gesagt hat, pass mal auf, das Ding, ich sehe die Wand, die wird immer nasser, schreib dir 10 Mal und du reagierst nicht, dann könnte man vielleicht noch sagen, du hast irgendwas nicht gemacht,
aber
Ne? So, und deswegen. Und dann fängt natürlich der Fall an, dann sind wir ja schon wieder in dem Bereich, jetzt haben wir einen Rechtsstreit, haben wir jetzt Rechtsschutz. Mieter und Vermieter und so. Ja, also es greift alles immer ineinander ein. Aber so die drei wichtigsten habe ich in dem Bereich genannt. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, bevor du ein Hausrat machst, sicher mal noch dich selbst abmachen. Also deine Arbeitskraft abzusichern im Fall von Berufsunfähigkeit und all diesen Dingen. Ne? Ja. Also ich mag halt Gebäudeversicherung, weil es oft so der Dreh- und Angelpunkt eigentlich in alle Richtungen ist. Ne? Du triffst die Leute gerade an dem Punkt, der ihnen, sag ich mal, am meisten wehtut.
Absolut,
Es ist halt die Existenz, die darauf aufgebaut ist. Es ist die größte Verbindlichkeit, die du in deinem Leben jemals kaufen wirst in der Regel. So und deswegen ist da jede Menge Emotionalität dran. Und es ist ein komplizierter Bereich und du kannst halt darüber wirklich dann auch ganz viele andere Themen ansprechen.
Cool, dann ja, dann kommt dieses Thema, ne? Oft denkt man, es trifft einen nicht, das Thema Versicherung, und schiebt so das Ganze vor sich her. Was sind so Härtefälle bei Versicherung von Immobilieneigentümern, die du jetzt mitbekommen hast? Also wir hatten ja gerade so dieses Hausratsthema, gibt es da Storys von dir?
Härtefälle, genau. Ja, uff. Ja, in 17 Jahren sieht man so einiges, ja, in der Tat. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt in meinem Kundestamm noch nie jemanden hatte, dessen Haus komplett abgefackelt wäre. Mhm. Was aber natürlich nicht heißt, dass ich nicht Kollegen habe, wo genau das schon passiert ist.
Ja.
Einer der Härtefälle war, dass meine Eltern jahrelang, also wie viele ja auch so sagen, das Haus steht jetzt hier seit 40 Jahren, warum sollen da jetzt irgendwie so Elementarschade? Jeder geht einem auf den Nerv mit Elementarschade. So, ne, warum soll ich das machen? Machen es lieber, es kostet jetzt doch auch gar nicht so viel, ne? Um Gottes Willen, es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, aber wenn es passiert, keine Ahnung. Und irgendwann haben sie es dann gemacht. Also haben dann eine Elementarschadenversicherung für das Gebäude abgeschlossen, aber wahrscheinlich, weil ich renitenter Jugendlicher war, haben sie gesagt, aber in die Hausrat machen wir es nicht. Okay, dann halt nicht. Und eines Tages hat es halt so massiv geregnet, in Quierschied war das.
Ja.
Und das ist jetzt, wann war das? 2015, glaube ich. Und da hat es, meine Eltern wohnen am Berg, aber ja, und die Leute sagen ja auch, was soll denn da passieren?
Wir wohnen am Berg.
Ne?
So. Da lacht Marcel nur runter.
Genau, die Sätze. Die hast du dann ja immer gesagt. Ja, genau. Ich benutze das auch immer. Gerst, da haben wir ältere auch gesagt. Das Haus steht seit 40 Jahren da. Das Haus läuft, das Wasser läuft der Berg runter und so weiter. Und letzten Endes war es aber so gewesen, dass diese Straße, die in den 70er, 80er Jahren gebaut worden ist, nicht in der Lage war, diese Wassermasse zu fassen. Und dann hat es halt die Kanäle so, die waren so pressvoll, dass das ganze Wasser, das sind drei Häuser an der Stelle, an den drei Häusern vorbeigetrieben hat, aber durch das mittlere Haus, dort wo meine Eltern wohnen, hat es voll durch die Mitte durchgejagt. Schön. So, und das ist durch den Keller, und die Oma wohnt noch im Untergeschoss, und letztlich war das neu, ich glaube, 34.000 Euro Schaden. Ne?
Schon ordentlich.
So, das ist schon, es ist jetzt nicht, vielleicht nicht existenziell, aber es ist halt schon.
Hausnummer, ja.
Ja, also sie waren mir auch ganz dankbar, dass ich ihnen vorher auf den Senkel gegangen bin, das zu machen. Die Hausratversicherung war so 4.000, 5.000 Euro Schaden, glaube ich. Und der ist halt nicht erstattet worden.
Das ist dann, ne, wo am falschen Ende sozusagen gespart. Ne? Im Saarland gab es ja schon zwei so Fälle. In Kleinblittersdorf war es ja auch schon mal, wo die Straße unterspült wurde, wo drunter so ein Bach mal zugemacht wurde. Ne? So viel zum Thema, am Berg wohnen ist sicher. Ne? Also
es ist ja vor allem noch ein Oberbegriff, also elementar ist hier nicht nur die Überschwemmung. Es ist ja der Rückstau, es ist die Erdabsenkung, es ist der Schneedruck, sind ja verschiedene Dinge. Und ja, es passiert so gut wie nie. Nur deswegen kostet es an vielen Stellen ja auch so, nicht so gut wie nichts, aber es kostet nicht viel.
Richtig.
Also jetzt so Gebäudeversicherung, durchschnittliche Last, Elementargefahren mal, keine Ahnung, zwischen 150 und 250 Euro im Jahr kostet. So, und jetzt frage ich halt einfach, okay, wo sind denn diese 20 Euro im Monat jetzt besser aufgehoben?
Absolut.
Also ich verstehe es halt immer noch nicht. Die meisten machen es auch, aber es ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist ja das Fiese, gewinnt derjenige ja die Wette auch noch. In 50 Jahren, wenn wir uns zusammensetzen, sagt er sich, ich habe keine Elementarschäden.
Klar, das ist... Ne? Aber das Risiko, man muss es halt abschätzen, ob einem das die paar Euro das Risiko wert sind. Ne? Also mir persönlich wäre es nicht wert. Also
es ist von daher, ist das eine. Das andere sind halt sogenannte, ist halt so das Thema, was man immer wieder mal hört, dass der Versicherer halt irgendwelche Probleme macht. Warum auch immer. So, und die Sache ist halt, je höher der Schaden ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Versicherer Probleme macht. Denn die haben natürlich auch interne Angaben oder interne Vorschriften, wo es heißt, bis so und so viel Schaden machen wir jetzt.
Klar,
uns, ne? Also ohne Probleme. Jetzt vielleicht kein Gutachter raus, kostet ja auch alles nochmal Geld. Aber ab einer gewissen Höhe, und das fängt dann doch schon mal bei höherer vierstelliger Zahlung an, im fünfstelligen Bereich sehr wahrscheinlich, und ab dem sechsstelligen Bereich hast du halt eine Armada von Menschen da stehen, die schauen, was da genau passiert ist.
Ja, klar,
und
klar.
Da fängt das Ganze dann halt wirklich an sehr, also jetzt kommt dieses Bedingungen zum Einschlafen lesen.
Ja.
Das ist wirklich sehr interessant, wenn man dann mal wirklich in die Tiefe geht und schaut, was kann denn der Versicherer eigentlich alles machen und warum. So. Und ganz viele kennen das, dass es heißt, ja, jetzt ist auch die grobe Fahrlässigkeit mit versichert. Das sind so. Nach der Novellierung vom Versicherungsvertragsgesetz 2008 ist der ganze Vertrieb draußen rumgerannt und hat gesagt, wir müssen das auf neue Bedingungen stellen, damit auch die grobe Fahrlässigkeit mitversichert ist. Ne?
Ja.
Und dann kommt immer das Beispiel, oder werde ich auch von einem Kunden auf angesprochen, ja, wenn ich so Kerze brennen lasse oder mal die Spülmaschine laufen lasse, dann ist das versichert, gell? Und dann sage ich, ja, erstmal schon. Das ist ja, wenn es jetzt brennen sollte, dann ist das eine grob fahrlässige Herbeiführung. Und dann kommt das große Aber. Das ist der Bereich, mit dem sich wiederum die wenigsten auskennen, denn die Versicherer haben die Möglichkeit zu sagen, oder in den Bedingungen steht drin, dass sogenannte vertragliche Obliegenheiten vereinbart sind. Die stehen dann von diesen 80 Seiten irgendwo auf Seite 24.
Ja.
Steht dann zum Beispiel, ja, du musst jederzeit die Fenster verschlossen halten, du musst zum Beispiel dein Haus in Schuss halten, vereinfacht gesagt, also verschiedenste, ne, die Sache immer in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Und je höher der Schaden ist, umso eher kann der Versicherer sagen, ja, wir gucken mal, was eigentlich in unseren vertraglichen Obliegenheiten steht. Und wenn uns das nicht reicht, dann schauen wir mal, was es für behördliche Obliegenheiten oder gesetzliche Obliegenheiten gibt. Und so, ich will jetzt das nicht übertreiben, aber der Versicherer hat doch schon viele Möglichkeiten, oder auch zu sagen, ja, ach so, im Moment, eine Wallbox ist angebracht worden. Ja, aber das ist ja eine Gefahrerhöhung. Oder eine PV-Anlage ist ja eine Gefahrerhöhung. Ja, also das brennt ja wahrscheinlicher, als wenn die PV-Anlage nicht da wäre und so weiter. Und in dem Bereich habe ich schon wirklich viele Dinge zum Glück auch nicht selbst begleiten müssen, aber auch von Kollegen mitbekommen. Ja, das ist so die, der zweite Punkt. Und der dritte, der greift da so ein bisschen mit ein. Das ist was, womit du eigentlich ständig konfrontiert sein könntest, weil du ja immer genau an der Schnittstelle bist, wo du Häuser verkaufst, also wo die den Eigentümer
Ach so, ja, wechseln. Ja, genau,
Besitzer und, wechselt. Dieser oder, ganze Bereich, dieser ganze Zeitrahmen, wo es ja eh hektisch wird für beide Parteien,
ja, klar. Ne?
Das ist eine richtig hässliche Stelle, so versicherungstechnisch, weil dann gibt es vielleicht schon mal den Schlüssel und dann fängt man schon mal drin an, was zu machen und das Ding steht eigentlich leer und ist dummerweise 8 Grad draußen und der Vorbesitzer hat gemeint, das wäre eine gute Idee, naja gut, heizen müssen wir jetzt ja nicht unbedingt, ist ja niemand da und dann platzt ein Rohr, ja, und dann fängt der ganze Spaß an, weil dann ist es so, jetzt ist vielleicht schon der Kaufpreis gezahlt worden, aber im Grundbuch stehe ich noch lange nicht, das heißt, derjenige, der jetzt die Probleme hat, kann gar nicht mit dem Versicherer korrespondieren, weil er nicht der Versicherungsnehmer ist. Und solche Dinge, die habe ich schon öfter, weil ich halt gerade immer auch oft an diesen Stellen stehe, dass jemand gerade Haus kauft. Und da gibt es wirklich viele, viele Dinge zu beachten. Und wenn genau in der Zeit was passiert, das kann richtig, richtig
bitter werden. Aber hier wäre tatsächlich mit einem guten Immobilienmakler an der Hand, hätte es da gar kein Problem gegeben, weil zum Beispiel bei uns in Verträgen ist es so, dass natürlich diese Ansprüche automatisch mit Besitzübergabe übergehen. Sprich, das wird bei uns so vereinbart in den Verträgen. Besitzübergabe ist ja Schlüsselübergabe, sprich Geld ist bezahlt, Schlüssel wurde übergeben. In dem Moment geht dann auch die Ansprüche an die Versicherung über, die natürlich idealerweise nicht gekündigt wurde. Haben wir auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ich brauche die jetzt hier nicht mehr. Ne? Und das ist natürlich eine sehr große Gefahr. Also die Wohngebäudeversicherung geht ja erstmal über, ne? Das ist auch sehr wichtig und eben diese Ansprüche auch. Aber ich glaube, was du gerade noch auch gesagt hast, dieser Leerstand, den viele vergessen dann anzuzeigen bei der Versicherung, dass die Immobilie halt jetzt mal leer steht. Vor allem im Winter ist das, glaube ich, sehr wesentlich.
Leerstand, dann wäre immer noch Umbau und
genau,
ne? Also so gerade im Saarland, Handwerkerland.
Ja,
ja.
So ist
da
es,
passiert viel. Ja. Also das ist wirklich. Und das Ding ist, also es ist gut, wenn ihr das in den Verträgen so regelt.
Ja.
Es ist aber, es wäre, also nicht, es wäre noch besser, sondern es wäre schöner, wenn die Versicherer das danach alles immer so akzeptieren. Weil das ist eigentlich oft eher die Problematik, dass ich jetzt halt, also ich hatte so ein Beispiel, da war dann Wasserschaden und es war auch an und für sich alles geregelt und es war auch klar, aber der Versicherer hat gesagt, nee, Versicherungsnehmer ist aber immer noch der vorherige. So, wir sprechen nicht mit euch. Also mussten wir vom Verkäufer nochmal zusätzlich eine Erklärung einholen, die für den Versicherer ist und dass wir auch als Makler uns da einschalten dürfen und so weiter und so fort. Ja, naja, gut, aber wichtig ist, dass man es, also ihr macht schon mehr als die meisten Leute, dass sich wahrscheinlich, wenn sie es selbst machen würden.
Und der Next Step ist im Grunde genau dann auch hinzugehen, nach dem Notartermin der Versicherung anzuzeigen, Haus ist jetzt verkauft und nach der Übergabe, entweder hat man es schon vorher angekündigt, das wird der neue Eigentümer, oder spätestens nach der Übergabe nochmal, halten mir die Leute an, der Versicherung nochmal zu schreiben, kurz eine E-Mail, einen Brief, was auch immer. Das ist jetzt der neue Eigentümer, da ist jetzt Schlüsselübergabe erfolgt, weil die Rechnung und so weiter muss ja auch umgeschrieben werden, dass halt die Versicherung auch Bescheid weiß. Ich glaube, damit kann man diese Probleme ein bisschen minimieren. Ne? Also
wenn der Versicherung, also wenn der neue Eigentümer sich auch, oder wenn man überhaupt den Versicherer informiert, das ist ja schon der Punkt, wo der Versicherer sich querstellen kann, wusste ich nichts von.
Moment,
langsam, warum ist da jemand Neues drin? Ja, laut Versicherungsvertragsgesetz müsst ihr mich doch informieren und ich habe auch das Recht zu sagen, mit dem will ich nicht. In der Praxis, wenn alles glatt läuft, selbstverständlich will der mit dem, der will den Kunden nicht verlieren. Aber wenn was schief läuft, kann das, ich will hier nicht zu negativ gegen Versicherer gehen, um Gottes Wille. Ja, also ich meine, ich vermittle viele Versicherungen und die allermeisten Fälle laufen auch sehr, sehr gut.
Ja.
Aber nicht unbedingt alle und es ist halt einfach wichtig zu wissen, an welchen Stellen kann es Probleme geben, die ich idealerweise schon vorher umschiffe.
So ist das ist ja der Job des Maklers. Beide Interessen, also jetzt bei uns sind es ja zwei Interessen, die wir zusammenbringen müssen. Bei dir ist es ja eher so ein bisschen die Kunden nach in Richtung Versicherung, ich will jetzt sagen, zu schützen, aber schon so ein bisschen besser zu unterstützen, falls die auf komische Ideen kommen bei der Versicherung und irgendwie was ablehnen wollen. Bei uns ist es so, wir schützen auf der einen Seite so ein bisschen den Verkäufer vor Käufern, die diese übervorteilen wollen, ne? Und auf der anderen Seite aber natürlich vor schützen wir Käufer vor Verkäufern, die völlig abstruse Vorstellungen haben oder Mängel verstecken oder sonstiges, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so der Kern des Maklers.
Klar, auch, also ne? Ich meine, wir wollen ja auch, das ist auch wichtig, wir wollen auch nicht dem Versicherer irgendwelche Risiken unterjubeln, die schlecht sind, weil wir dann schon den Schaden riechen einfach,
ja, klar.
Und auch einfach wissen, okay, wenn mir das also wir wollen ja auch eine vertrauensvolle Partnerschaft in Richtung Versicherer haben.
Ja, klar, ist ja wichtig. Ja. So funktioniert das ja nur. Ne? Gut, dann ja zur nächsten Frage. Genau, Wohnungsmarkt hat sehr starke Nachfrage und es gibt Vermieter, die entweder diese Situation ausnutzen oder auch ganz unwissentlich Mieter benachteiligen oder täuschen. Kann man sich als Mieter gegen solche Vermieter absichern?
Ja, also erstens mal, man sollte bei euch wohl die Immobilie kaufen, weil, wie wir gerade erfahren haben, schützt ihr die ja.
So ist es.
Oder beziehungsweise den Mietvertrag unterschreiben. Das andere ist eigentlich der Klassiker, eine Rechtsschutzversicherung so früh wie möglich abzuschließen, in der halt ein sogenannter Wohn- und Grundstücksrechtsschutz oder Immobilienrecht, dass dieser Bereich mitversichert ist. Einfach. Also ich sag mal, bei Mietern ist das schon in den meisten Fällen der Fall, dass man das mit drin hat oder mit abgeschlossen hat. Auf Vermieterseite sieht es doch anders aus. Also die meisten Vermieter, die ich kenne oder auch Immobilieninvestoren haben das nicht oder schließen es auch dann nachher doch nicht ab. Sind auch teilweise Leute, die mehr auf Rendite aus sind und dann überall versuchen, die gewisse Dinge in Kosten zu sparen, ist ja auch in Ordnung, um Gottes Wille.
Ja.
Man kann es halt auch nicht umlegen. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, hier, lieber Mieter, du bezahlst das Ganze doch mal. Das in dem Fall, dass mir Probleme bekommen, das funktioniert leider nicht. Aber natürlich kann ich den Vertrag grundsätzlich als Immobilieninvestor auch absetzen. Ja.
Vermieter ist natürlich, also aus Investorensicht, das sind natürlich auch schon deutlich höhere Kosten wie jetzt beim Mieter, ne? Also im Versicherungsvergleich.
Ja, ist es, muss man sagen. Klar, also die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, leider Gottes, dass die es abschließen in diesem Bereich, dass dort einfach mehr Stress passiert.
Klar.
Und es ist natürlich die Gesetzgebung meiner Erfahrung nach oft natürlich auch eher mieterfreundlich, sodass halt das Verlieren wahrscheinlicher ist, sodass die Kostentragung durch den Versicherer
Klar, das ergibt Sinn, ja. Ja, ich denke, deswegen ist es halt wird es halt eher nicht so genutzt. Aber gerade aus Mietersicht ist es natürlich wichtig oder allgemein, glaube ich, ach, allgemein als Privatperson eine Rechtsschutzversicherung in der heutigen Zeit kann nicht schaden, weil ich habe so das Gefühl, die Leute sind streitlustiger geworden. Also es wird viel weniger geredet, es wird halt direkt Anwalt und jetzt haben wir im Saarland ja noch den großen Vorteil bei Nachbarschaftsstreitereien, dass der, vor dem Gericht der Schiedsmann kommt, was ja viele Kosten schon mal sparen kann, wenn da ein Urteil gefällt wird beim Schiedsmann. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, als Privatperson diese Rechtsschutz einfach zu haben, die ja wirklich je nach Produkt gar nicht so teuer ist. Ne?
Nee, es ist halt, ich meine, man kann das Ganze immer von zwei Seiten sehen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ey, was, ne, 150, 250 Euro elementar und hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen und die Rechtsschutz kostet so und so viel. Natürlich, es läppert sich auch irgendwo, ne? Ist auch klar.
Logisch, ja.
Man muss halt einfach für sich entscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig. Sehe ich lange Zeit, Rechtsschutz ist eher so der Beamtenvertrag, ne? Aber das hat sich vollkommen gedreht. Also das ist sogar... Mit Zahnzusatzversicherung sind das so die zwei Sparte, die am meisten nachgefragt werden.
Ja.
Also Rechtsschutzversicherung immer wieder. Das Ding ist halt, meistens fragen die Leute gerade dann die Rechtsschutzversicherung an, wenn gerade zufällig irgendwas nicht so läuft, wie sie sich vorstellen, auf der Arbeit oder sonst was. Und natürlich sind die Versicherer nicht doof. Die haben eine Wartezeit eingebaut, ne, in den meisten Fällen.
Ja.
Die sind aber auch umgekehrt keine dummen Kaufleute, manche Versicherer sind jetzt ähnlich wie ein bekannter großer Versicherer, rückwirkend Zahnzusatz macht, jetzt auch rückwirkend Mietrecht und so mit anbietet. Wenn man da dann aber wiederum in die Ausschlüsse reinschaut, dann merkt man, okay, viele Sachen sind erstens nicht drin, zweitens, ich bin mindestens 3 Jahre in dem Vertrag drin und drittens kostet es dann so viel, wie wenn ich vollständiger Rechtsschutz in allen Bereichen abschließt, sogar noch mehr. Also ich bezahle dann irgendwie 30 Euro nur für dieses Risiko über 3 Jahre. Und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel ich eh schon bezahle, ne, dafür.
Ja.
Und ob, also ist ja in Ordnung, wenn es sowas gibt. Es kann sich auch mal rechnen, aber in der Regel zielt das eher darauf ab, dass die Leute das abschließen, die
das leider nicht. Ja, Verkehrsrechtsschutz hat man das ja, dann gibt es ja war der Start, glaube ich, von diesen Rückwirkenden. Ne?
Genau. Also die kann man auch meines Wissens nur online abschließe, ist jetzt auch nicht. Ich möchte gerne mit Mandanten zusammenarbeiten, wo ich nicht man kann über Glasversicherung diskutieren, man kann von mir auch über Zahnzusatz. Es gibt gewisse Sachen, die sind nicht, aber Rechtsschutzversicherung für 25, 30 Euro im Monat oder was. Ja, warum nicht? Privat, Beruf, Verkehr, Immobilie, alles drin und im Ernstfall ist es einfach sehr angenehm und sei es noch nicht mal, dass ich den wirklich brauche, den Vertrag, sondern überhaupt nur diese telefonische Erstberatung zu haben.
Ja klar, also, das löst ja auch schon manchmal ein Problem. Ja.
Also deswegen, ja, ist eigentlich basic mittlerweile.
Sehr gut. Prima, dann, ja.
Eine Sache noch, Vermieter können natürlich sich, es gibt zum Beispiel auch so Mietnomadenversicherungen.
Ja.
Ist kein großer Markt, sind 2, 3 Versicherer, die das einzeln anbieten und auch noch der eine oder andere Gebäudeversicherer bietet es als Baustein mit an. Das kann natürlich ganz interessant sein, wenn ich jetzt irgendwie Investor bin und schließe bei dem Versicherer das ab, baue das ein, kann das Ganze sogar absetzen, solange nicht irgendwann jemand auf die Idee kommt zu sagen, das sehe ich aber nicht so, weil es gab auch schon irgendwelche Urteile, wo offensichtlich Mieter gesagt haben, ich bezahle nur das, was eigentlich basic wäre.
Ach so, ja, klar.
Habe ich zwar noch nicht erlebt, aber ja, mag es auch geben.
Ja, ich Gott sei Dank auch noch nicht. Sehr gut. Ja, dann haben wir noch eine letzte Frage. Jetzt geht's, also heiß diskutiertes Thema. Gibt es Versicherungen, die bei mir, die mir bei energetischen Sanierungen meiner Immobilie helfen? Wenn nein, was kann ich sonst tun?
Also eine Versicherung ist ja eigentlich immer dazu da, dass wenn was schiefgelaufen ist, nochmal den Zustand von vorher herzustellen.
Genau.
So. Ja. Bedeutet natürlich, wenn ich jetzt irgendwas on top gerne hätte an meinem Haus, hat das erstmal nichts mit Versicherung zu tun. Ne? Also was es gibt, ist, sind sogenannte Mehrkostenklauseln innerhalb Gebäudeversicherungen, wo es halt heißt, okay, ab einem Schaden von so und so viel, stellen mir zusätzliches Kapital zur Verfügung, das du verwenden kannst, um energetisch verbessert zu sanieren oder solche Dinge zu machen. Mhm. Das gibt's. Auch Technologiefortschritt und so weiter, das ist eigentlich mittlerweile was einige mit anbieten. Diese zusätzlichen Kosten allerdings jetzt für energetische Sanierung, das machen wiederum gar nicht so viele. Und meine Empfehlung, wenn es um sowas geht, wo man das Ganze nun mal einfach irgendwie gefördert bekommt, sollte man sich wahrscheinlich an jemanden wenden, der sich mit den Förderungen auskennt. Das wäre dann meine Empfehlung dahingehend, ja.
Also kann ich mich quasi nicht absichern vor dem, dass der Staat jetzt sagt, meine Heizung muss getauscht werden, jetzt versichere ich mal dann mich schon mal ab. Oder die Heizung geht kaputt, und wie beim Auto, ne? So
Eine
Vollkaskoversicherung für die Heizung.
Jein, also klar kann ich, eine Gebäudeversicherung ist ja so aufgebaut, dass die Heizung mal als Gebäudebestandteil grundsätzlich zwar mitversichert ist, aber jetzt ist die Frage, durch was kommt die zu Schaden? Wenn die einfach über die Jahre nur mal den Geist aufgibt, dann ist das Verschleiß und in meines Wissens nur einem Vertrag am Markt versicherbar, der ungefähr das 5- bis 6-fache von einer normalen Gebäudeversicherung kostet.
Interessant, okay.
Der dann, wenn ich jetzt bei dir sitze, lieber Michael, der ja auch Kunde von mir ist, beziehungsweise Mandant, wenn du bereit bist, halt irgendwie das 5- bis 6-fache monatlich auszugeben für deine, nur für eine Gebäudeversicherung, dann kann es sein, dass wenn dann der Verschleiß nachher da ist, der Versicherer das bezahlt. Aber halte es irgendwie für schwachsinnig.
Ja, ich glaube, also wenn man so 30 Jahre hochrechnet oder sagen wir mal 25, da hält nun mal so eine Heizung. Ich glaube, dann hat man die Heizung quasi schon bezahlt in der Zeit.
Das ist es halt. Also wenn ich zufällig gerade das Glück habe, dass jetzt ein Feuerschaden, Wasserschaden, versicherter Wasserschaden insbesondere oder ein Elementarschaden oder ein Tornado, Sturm, was auch immer, die Heizung ausknipst, dann wäre das was vielleicht für die Gebäudeversicherung in Frage käme.
Aber da fällt mir jetzt gerade noch was Spannendes ein, und zwar Thema, weil du gerade gesagt hast, Mehrkosten. Folgende Situation, Haus brennt ab, war vielleicht auch gedämmt, die Dämmung ist auch schön mit abgefackelt, Dach natürlich auch, Dachstuhl, alles weg. Jetzt ist es ja so, wenn ich einen gewissen Anteil, also ich glaube 10% sind oder 20, ich weiß gerade die Zahl nicht ganz genau, der Fassade erneuere, dann muss ich ja dämmen nach den neuesten Standards. Das ist ja Gesetz. Und genauso ist es beim Dachgeschoss, wenn es gedämmt neu gemacht, wenn das Dach neu gemacht wird, muss ich das nach den neuen Standards machen. Jetzt ist es ja so, das Gebäude laut Versicherungswert ist ja weniger wert wie das, was ich jetzt unter Umständen investieren muss, weil diese ganzen Vorschriften ja das Ganze viel, viel teurer machen. Ne?
Ja.
Ist das absicherbar? Also
das ist absicherbar. Also das ist auch, das ist wirklich das Ding, weil der ganze Versicherungsmarkt wächst ja nun mal mit der Welt mit. Ja, also vor 20 Jahren hat sich nicht jeder oder hat sich niemand eigentlich Gedanken wohl darum gemacht, was ist denn, wenn ich eine Wärmepumpe an mein Haus anbringe?
Genau.
Was ist, wenn ich eine PV-Anlage aufs Dach klemme? Und was ist, wenn ich eine Wallbox ans Haus mache und so weiter? Für den Versicherer sind das alles neue Dinge, die vorher nicht da waren und die auf einmal wegen dieser Lithium-Ionen-Akkus, die absolut halt gerne brennen und schwer zu löschen sind, ist das auf einmal eine ganz andere Gefahrensituation. Also wäre es gut, wenn der Versicherer sich damit beschäftigt und dann halt irgendeine Lösung dafür parat hält.
Ja,
weil
ja,
wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe noch so eine schöne Gebäudeversicherung von 1972, die ist so schön günstig, dann gehen wir davon aus, dass das seinen Grund hat. Denn die werden im Schadenfall sagen, wie Wallbox, langsam, das ist eine Gefahrenerhöhung, das steht doch hier, also du hättest doch uns sagen müssen, das und so weiter. Also da ist die Wahrscheinlichkeit vorprogrammiert, dass ich ein Problem habe. Aber in heutigen Policen ist es meistens so, dass auch der Technologiefortschritt mitversichert ist, dass auch behördliche Auflagen und deren Mehrkosten entsprechend mitversichert sind. Wenn es dann um ökologische Dinge geht, die nochmal on top kommen, die ich nicht unbedingt brauche, das müssten dann nochmal über Sonderklauseln.
Geht ja um rechtliche Dinge.
Eben, genau, das schon. Ja. Also das sollte mit drin sein. Und man kann halt immer nur im Konjunktiv sprechen, man sollte wissen, was in den Bedingungen da drin steht.
Ja.
Denn es kann auch sein, dass da steht, machen wir aber nur bis 5% der Versicherungssumme.
Ja.
Muss ich jetzt erstmal wieder überlegen, was ist denn, wie hoch ist denn die eigentlich?
Genau.
Dann muss ich rumrechnen und dann merke ich auf einmal, okay, für den Fall stehen mir 25.000 Euro oder so zur Verfügung.
Mhm.
Reicht das jetzt im
Worst Case? Könnte unter Umständen knapp werden, ja, genau.
Ja, so.
Sehr, sehr spannend. Krass. Ja, und ich hatte es ja so in der Einleitung, also das war es im Grunde mit den Fragen, aber in der Einleitung hatte ich ja so die These-Frage gestellt, sollte die Gebäudeversicherung verpflichtend sein? Wie stehst du zu dem Thema?
Ich bin ja der Meinung, man muss nicht zu allem eine Meinung haben. So, das ist mal so eine Grundhaltung von mir. Das ist ein grundlegendes Problem meiner Meinung nach der heutigen Gesellschaft, dass jeder meint, er muss zu einer Meinung
haben.
Habe ich oft gar nicht. Und bei der Sache habe ich sie auch nicht. Also ich sage, ich habe keine direkte Meinung. Ich bin einfach als, wie du auch, Selbstständiger, ja, natürlich jemand, der einfach Flexibilität mag und es mag.
Absolut,
ja. Wie sagt Stromberg, ich habe kein Problem mit Autoritäten. Ich mag es nur nicht, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. So. Und ich denke mir halt, warum sollte der Staat vorgeben, dass eine Gebäudeversicherung verpflichtend ist? Was in der Diskussion ja immer wieder ist, ist, ob Elementarschäden versichert werden soll, ob da eine Pflichtversicherung zukommen sollte. Und auch da denke ich mir, was muss denn eigentlich noch passieren, dass jemand eigenverantwortlich, der mitten im Leben steht und sich eine Immobilie leisten kann und die abbezahlt und über die Jahre immer wieder sowas sieht wie Ahrtal und das und das und das, dass der nicht mal für sich selbst entscheidet, ich mache das jetzt.
Wäre vielleicht interessant.
Warum muss ich da jetzt als Staat eingreifen und das Ganze regeln? Also, weil sehe ich persönlich nicht. Wenn sie es machen wollen, ist ja in Ordnung. Ne? Wahrscheinlich, wenn es dann irgendwie kommt, wird es wahrscheinlich auch wieder nur so was Halbherziges sein.
Ja,
oder
klar.
Bis ist so und so viel.
Letztendlich, ja.
Und ich sehe das. Ich sehe das irgendwie nicht.
Ja. Also ich glaube eher, wo es argumentierbar wäre, wäre tatsächlich bei der privaten Haftpflicht, weil, wie du schon vorhin geschildert hast, so der Klassiker, irgendwas fällt vom Haus ab, was eigentlich dranbleiben sollte. Jemand wird getroffen, landet im Rollstuhl, ist quasi ein Leben lang behindert und derjenige sagt, bin mehr oder weniger mittellos, ich verkaufe jetzt mein Haus, das ist alles, was ich habe. Und danach gehe ich in die private Insolvenz. Ne? Für ihn geht das Leben dann nach ein paar Jahren wieder ganz normal weiter. Für den, der in einem Rollstuhl sitzt, der sitzt auf seinen Kosten. Der muss gucken, was er von seiner bisschen Pflegeversicherung bekommt. Also ich glaube, hier wäre es tatsächlich, also meine Meinung, angebracht tatsächlich, das irgendwie sogar zu verpflichten. Ne?
Das wäre zum Beispiel eine ganz interessante Idee, einfach das Geld von einer Rundfunkgebühr oder so zu nehmen und davon nur 50% und das umzuschichten in Thema, dass es eine Haftpflicht gibt für eine Haftpflichtversicherung, die es ja gibt, aber halt nur im Kfz-Bereich, weil es da relativ klar ist, dass die Dinger da draußen besser nicht rumfahren ohne
Versicherung.
Denn es ist ja genau der Gedanke, dass dann jemand, der, dadurch zu Schaden kommt, und das muss noch nicht mal, und das ist dann der Unterschied, aber jetzt will ich nicht zu sehr abdriften, juristisch, das ist der Unterschied zwischen Verschuldenshaftung und Gefährdungshaftung. Wenn ich ein Auto habe, dann habe ich ein Gefahrgut da draußen, das halt nur mal von dem einfach eine Gefahr ausgeht. Ja. Egal, ob ich es benutze oder nicht, ob ich schuld bin oder nicht. Und derjenige, der dadurch jetzt zu Schade kommt, der sollte die Möglichkeit haben, irgendwie nicht auf diesen Kosten sitzen zu
können. So ist ja im Grunde jeder Mensch auch eine Gefahren, hat ja auch Gefahrenpotenzial, durch weil er gerade nicht da ist, wo er sein soll oder nicht schaut, ne? Also nicht nach rechts und links schaut, einfach über die Straße geht und dadurch einen Unfall verursacht und so weiter und so fort. Und aber der Ansatz wäre ganz gut. Also falls jemand mithört von der Bundesregierung, vielleicht einfach mal drüber nachdenken, ob man einen Teil der GEZ-Gebühren für einen sinnvollen Zweck verwendet.
Genau, das wäre so eine schöne
sehr gut.
Idee.
Und ich glaube, damit
das vielleicht noch innerhalb der meisten heutigen Privathaftpflichtversicherungen. Ja. Wenn du jetzt eine hast und du legst dich bei jemandem draußen ab, jetzt unabhängig davon, dass es sinnvoll wäre, dich selbst möglichst gut abzusichern, ist es aber so, dass in deiner Privathaftpflicht ein Baustein meistens drin ist, der heißt Forderungsausfalldeckung. Mhm. Genau für den Fall, dass du von jemandem geschädigt wirst, der keine Haftpflicht hat.
Ja.
Und dann kannst du deinen Vertrag ziehen und sagen, jetzt ist es so, als wäre der in meinem Vertrag versichert. Und dann bekommst du das Geld aus deinem eigenen Haftpflichtvertrag. Immer vorausgesetzt, derjenige ist wirklich mittellos.
Ja, oder klar.
Jetzt
das ist ja schon mal ein Anfang. Ne?
Genau.
Ja. Sehr gut. Aber ich finde das mit der GZ ganz gut. Ich denke, sehr gut.
Da habe ich was ange...
Ja, da sind wir mal gespannt.
Angeteasert.
Die Reaktion. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon hält.
Genau.
Sehr gut. Ja, damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich danke dir nochmal recht herzlich, dass du da warst. War sehr, sehr interessant, wirklich sehr spannend. Und es werden mit Sicherheit Fragen kommen oder Kommentare, Antworten, auf die wir auch nochmal reagieren können. Also vielleicht sehen wir sich dann bald auch schon wieder.
Mhm.
Und ja, an euch. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Wie schon gerade erwähnt, dürft ihr gerne kommentieren. Also sehr, sehr gerne Fragen stellen auf jeden Fall, dass wir darauf eingehen können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung. folgt uns auf allen Instagram-Kanälen, genau, auf allen Instagram-Social-Media-Kanälen, so wollte ich sagen. Gerne auch dem Look folgen und der hat immer interessante Versicherungsthemen für euch. Und ja, wenn es ums Thema Versicherung geht, dann auf jeden Fall zum Look, da bekommt ihr eine sehr, sehr gute Beratung. Und ansonsten, wenn es um Immobilien geht, kommt zu uns. Und das war's, euer Michael. Bis dann.
Ciao.